ARD.
Seit Jahren taucht ein Name immer wieder auf. Epstein. Erst verbunden mit Geld, mit sehr, sehr viel Geld, dann mit einer abgelegenen Insel, irgendwo mitten in der Karibik, auf der, wie sich herausstellt, extrem, extrem schlimme Sachen passiert sind. Als der Mann dahinter, Jeffrey Epstein, dafür dann endlich ins Gefängnis kommt, überschlagen sich die Ereignisse. Und ähnlich wie im Fall von P. Diddy kommt dann ans Licht, wie viele prominente Persönlichkeiten aus Politik, Adel und Wirtschaft weltweit auch in diesen Fall verstrickt sind. Puh, also, Freundinnen und Freunde des Wissens. Selten wurde sich ein Thema von euch so oft gewünscht wie das heutige zum Fall von Jeffrey Epstein und den Epstein-Files. Doch wir müssen auch sagen, selten hatten wir ein Thema, das so düster ist. Und auch ein Thema, wo aktuell, also in diesen Tagen, Anfang 2026, so unglaublich viel passiert. Anhörungen, Prozesse, Zeugenvernehmungen. Der Fall ist brandaktuell. Gefühlt kommen jeden Tag neue Details ans Licht. Auch die Files, die berühmten Epstein-Files, werden gerade nach und nach veröffentlicht. Daher werden wir euch mit dieser Folge lediglich einen Überblick geben darüber, wer dieser Epstein überhaupt war, wie er groß und mächtig wurde, wie er dann eine fürchterlich dunkle und kriminelle Welt rund um eine kleine Karibikinsel aufgebaut hat, was passiert, als er verhaftet wird und wie Donald Trump und andere hochrangige Persönlichkeiten in das alles verstrickt sind. Und an der Stelle eben auch eine besondere Content-Warnung. Wir werden euch zwar nur einen Überblick über das alles geben, also das, was man zum aktuellen Zeitpunkt am 15. Februar 2026 juristisch gesichert sagen kann. Im Mittelpunkt stehen wirklich also fürchterliche Dinge, Sexualstrafen, Menschenhandel, Zwangsprostitution, sexualisierte Gewalt, sehr häufig auch an Minderjährigen. Also extrem, extrem hart. Und ganz besonders schlimm ist, dass aktuelle Hinweise in diesem Fall darauf hindeuten, dass alles noch viel, viel schlimmer ist als die wirklich schon fürchterlichen Dinge, die bislang bestätigt wurden. Daher werden wir in dieser Folge auch zum Schutz unserer jüngsten Zielgruppe bewusst versuchen, Formulierungen zu finden, die die Härte des Falles eher umschreiben, als jede genannte Straftat wirklich explizit auf den Punkt zu bringen. Dennoch wollen wir klar zum Ausdruck bringen, was gesichert passiert ist. Also, ihr merkt schon, das ist auch eine für uns, sowohl im Schreiben als auch im Recherchieren, keine leichte Folge gewesen. Und an der Stelle noch ein wichtiger letzter Hinweis, bevor wir hier reinstarten. Besonders Kapitel 3 und 4 bitte nur dann hören, wenn ihr euch mit den eben genannten Themen, mit diesen sehr krassen Strafen, mit diesen sehr krassen Verbrechen einigermaßen wohlfühlt. Also, dass es für euch okay ist, sowas zu hören. Ansonsten bitten wir euch, Kapitel 3 und 4 zu überspringen oder es mit jemandem zu hören, bei dem ihr euch sicher fühlt. Und wer das Ganze, also diesen ganzen Fall, unzensiert wahrnehmen und sich da einlesen möchte, dem empfehlen wir einen Blick in unsere Quellen. Damit gehen wir jetzt rein in den Fall von Jeffrey Epstein. Ihr hört Wissen mit John. Kapitel 1. Die Anfänge. Jeffrey Epstein kommt im Januar 1953 in New York zur Welt. Seine Kindheit spielt sich dann in einer Zeit ab, in der die Stadt von sehr, sehr großen sozialen Gegensätzen geprägt ist. Epstein wächst im Seagate-Viertel auf und der Name ist Programm. Denn es ist sowas wie eine der ersten gated communities, also abgeschlossene Wohnsiedlungen mit Zäunen, Toren, Wachpersonal, in der nur Bewohnerinnen und Bewohner oder geladene Gäste hinein dürfen. Das macht man, um sich quasi vom Rest abzuschotten, also ein sicherer, exklusiver Ort soll das sein. Es ist damals einer der ersten, am Ende der Halbinsel Coney Island in Brooklyn, New York. Heute gibt es schätzungsweise über 50.000 dieser Gated Communities in den USA. Doch anders als es sich anhört, ist Epsteins Familie gar nicht so krass reich. Sie gehören zur unteren Mittelschicht, führen ein sehr unauffälliges Leben. Sein Vater Seymour arbeitet als Gärtner und Hausmeister für die Stadt. Seine Mutter Paula ist Hilfskraft und später Sekretärin in einer Schule. Nachbarn erinnern sich an eine freundliche, aber unscheinbare Familie. Niemand ahnt damals, was aus dem jungen Jeffrey mal werden wird. Vielleicht passiert sein Wandel Ende der 60er Jahre, als er die Lafayette High School in Brooklyn besucht. Dort fängt er nämlich an, ein anderes Umfeld wahrzunehmen. Es ist rauer, nicht mehr die gated community, wo quasi nur die Privilegierten wohnen. Die Schule ist von Herkunft und sozialer Schicht her stark gemischt. Spannungen gehören daher zum Alltag, auch besonders Epstein gegenüber, denn seine Familie ist jüdischen Glaubens. Er erlebt daher immer wieder antisemitische Anfeindungen. Statt sich darauf einzulassen, zieht er sich immer weiter zurück. Lehrerinnen und Lehrer beschreiben ihn als sozial teilweise sehr isoliert, merkwürdig, aber auch als außergewöhnlich begabt. Jeffrey zeigt früh ein extremes Talent für Mathematik und nicht nur das. Er gilt als so intelligent, dass er zwei Klassen überspringt und trotzdem dann immer noch Zusammenhänge begreift, die andere erst viel später verstehen. Freunde aus dieser Zeit beschreiben ihn als brillant, aber auch als jemanden, der sehr genau weiß, was er kann und der dieses Wissen gezielt manipulativ einsetzt. Damals entsteht auch der Eindruck, dass Epstein durch diese Anfeindung und das Mittelmaß seiner Familie ein großes Ziel verfolgt. Er möchte es allen beweisen. Er möchte ein großer Name werden, reich werden und sehr einflussreich. In ihm wachsen in diesen Jahren immer stärkere Bedürfnisse nach Anerkennung, Bedeutung und Aufstieg. Nach dem Schulabschluss beginnt er dann zwei Studiengänge, unter anderem einen an der renommierten New York University. Doch in dieser Zeit wird seine Ansicht immer größer, dass Macht, Geld und Einfluss nicht zwingend in Hörsälen entstehen, sondern in den richtigen Kreisen, umgeben von den richtigen Menschen. Also verlässt er beide Unis ohne Abschluss und er beginnt sein Vorhaben, in genau diese elitären Kreise reinzukommen. Kapitel 2: Der Weg nach oben. Anfang der 1970er Jahre gelingt Epstein dann der erste wichtige Schritt für seinen Plan. Und es ist etwas, das auf den ersten Blick extrem unwirklich erscheint. Er erhält nämlich einen Job als Lehrer. Und nicht irgendwo, sondern an der Dalton School in Manhattan. Das ist damals eine der exklusivsten Privatschulen der gesamten USA. Und er bekommt diesen Job ohne ein abgeschlossenes Studium. Also nebenbei bemerkt auch ohne pädagogische Ausbildung. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie hat er das damals hinbekommen? Ja, und die Antwort ist ein Name. Donald Barr. Das ist der damalige Schulleiter der Dalton School und er gilt als ziemlich unkonventionell. Denn sein Glaube ist, dass ein brillanter Kopf und eine charismatische Persönlichkeit sehr viel wichtiger sind als irgendwelche Ausbildungen oder Zeugnisse. Epstein beeindruckt ihn durch sein mathematisches Talent und durch seine Fähigkeit, komplexe Dinge verständlich zu erklären. Also bekommt er den Job. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie alt ist Epstein damals? Ich sag's euch, gerade mal 21. Und in diesem sehr, sehr jungen Alter steht er auf einmal in Klassen voller Schüler aus den reichsten Familien New Yorks. Und wie ihr euch denken könnt, ist das auch der wahre Grund für Epsteins Bestreben, Lehrer zu werden. Er verkauft Barr zwar, dass er total interessiert daran ist, Heranwachsenden Dinge beizubringen, doch was er wirklich will, ist der Zugang zur Elite, zu ihren Eltern. Und sein Plan geht auf. Über die Kinder lernt er die einflussreichsten Eltern kennen. Einer von ihnen ist Alan Greenberg. Dieser ist damals Chef von Bear Stearns, das ist eine zu der Zeit sehr, sehr große US-Investmentbank. Und plötzlich wechselt Epstein erneut seinen Job. Von der Schule geht es direkt an die Wall Street. Und na, bei welchem Unternehmen fängt er wohl als Investmentmanager an? Richtig, Bear Stearns. Über den Kontakt von Alan Greenberg. Auch hier überzeugt er übrigens durch sein Auftreten. Viele ehemalige Schülerinnen und Schüler, andere Lehrer sagen, dass er unfassbar gut darin ist, Menschen für sich zu begeistern. Und auch hier hat er eigentlich wieder keine Ausbildung für den Job, aber Greenberg sieht Epsteins Ehrgeiz und setzt ihn im Optionshandel ein. Das ist ein Bereich, der Epstein extrem liegt, denn es geht um teils sehr spekulative mathematische Wetten auf zukünftige Kursschwankungen. Also einfach ausgedrückt, wer hier gut sein will, der braucht ein gehobenes Zahlenverständnis. Der braucht eine Risikobereitschaft und Schnelligkeit. Epstein kann das alles vorweisen und steigt daher innerhalb weniger Jahre innerhalb der Bank rasant auf. Er wird einer der jüngsten Partner der Geschichte. Das ist eine der wichtigsten Positionen, die man in einer solchen Investmentbank bekommen kann. Zu diesem Zeitpunkt ist seine Begeisterung zu einer Besessenheit geworden. Also dieses Ziel, unglaublich reich, unglaublich machtvoll zu werden. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. 1981 verlässt Epstein Bear Stearns und gründet wenig später seine eigene Firma mit einem, sagen wir mal, ungewöhnlichen Geschäftsmodell. Denn Epstein erklärt, er möchte Finanzen und Vermögen managen, aber er lehnt einen riesigen Großteil der Kunden ab. Er möchte nämlich ausschließlich Milliardäre. Er bietet sich damals als sowas wie ein Kopfgeldjäger an, also dass er verlorenes Geld von Maklern, von Anwältinnen, von Anwälten, von Gerichten zurückholt. Und wenn wir hier von Geld sprechen, dann meinen wir nicht irgendwie Beträge von wenigen Millionen, sondern sehr viel höher. Und der wichtigste Mensch, den er in dieser Phase kennenlernt, ist ein gewisser Leslie Wexner. Das ist der Gründer des Modekonzerns L Brands, zu dem unter anderem auch Victoria's Secret gehört. Wexner macht damals Epstein zu seinem wichtigsten Finanzberater. Und noch krasser, er vertraut ihm außergewöhnlich weitreichende Vollmachten an. Also so, dass Jeffrey Epstein handeln kann, als wäre er Leslie Wexner selbst. Laut dem Wall Street Journal, was eine relativ vertrauenswürdige Quelle ist, bekommt Epstein damals unter anderem Zugriff auf Konten, Firmen, Stiftungen und auch auf private Vermögenswerte. Das bedeutet, er kann damals im Namen von Leslie Wexner Kredite aufnehmen, um zum Beispiel Immobilien zu kaufen. Und ab diesem Zeitpunkt wird alles ziemlich diffus. Epstein arbeitet viel im Schatten. Er gilt überall als extrem reich, aber niemand kann sich so richtig erklären, womit er dieses Vermögen tatsächlich erwirtschaftet hat. Es gibt Hinweise auf Briefkastenfirmen und Offshore-Konten, also Unternehmen, die nur auf dem Papier existieren und oft genutzt werden, um Geldflüsse zu verschleiern. Viele spekulieren an diesem Zeitpunkt, dass Epstein Gelder aus Wexners Konten zieht und sie für sich selbst nutzt. Er lebt auf jeden Fall damals auf großem Fuß. Er fährt teure Sportwagen, wohnt in Luxusimmobilien. Wexner überträgt ihm in den 90er Jahren sogar eins der größten Stadthäuser in Manhattan, weit unter dem eigentlichen Wert. Und in dieser Zeit beginnt auch der dunkelste Teil dieser Podcast-Folge. 1998 geschieht ein sehr, sehr ungewöhnlicher Kauf. Selbst für jemanden wie Jeffrey Epstein. Denn statt neuer Luxusgüter kauft er Land. Um genau zu sein, eine gesamte Karibikinsel. Ihr Name? Little St. James. Sie gehört zu den US Virgin Islands. Die Insel ist ziemlich klein, nicht mal einen Kilometer lang und breit. Das bedeutet, ihr braucht ca. 15 Minuten zu Fuß vom einen Ende zum anderen. Doch das ist Epstein egal, denn viel wichtiger ist für ihn, dass sie sehr, sehr abgelegen liegt. Und als dann herauskommt, was er und andere dort treiben, stockt der Welt der Atem. Kapitel 3: Der abgeschottete Schrecken. Kurz nach Kauf der Insel rollen die Baumaschinen an. Epstein lässt alles zu einem luxuriösen Rückzugsort ausbauen. Villen, Gästehäuser, ein Pool, ein eigener Hafen. Es entsteht ein vollständig abgeschotteter Raum. Die Insel ist damals nämlich nur per Privatflugzeug, Hubschrauber oder Boot erreichbar. Und durch diese Abgeschiedenheit bekommt lange niemand mit, was dort geschieht. Wie ganz am Anfang schon angedeutet, kommt dann über die letzten Jahre heraus, wie unfassbar schrecklich die Dinge sind, die dort passieren. Es beginnt bereits alles 98, also im Jahr der Fertigstellung der Bauarbeiten. Und es ist wirklich, wirklich schlimm und es fällt mir persönlich auch sehr schwer, das jetzt auszusprechen. Epstein lockt gezielt vor allem junge Mädchen unter einem Vorwand auf die Insel. Meist kommen sie aus sozial schwächeren Kreisen und er behauptet, dass er ihnen eine bessere Zukunft bieten kann. Er lockt mit Geld, Jobangeboten, Versprechen auf Unterstützung in der Schule. Viele von ihnen sind noch Kinder. Und alles, was Epstein erzählt, ist gelogen. Auf der Insel angekommen, nehmen er und seine Mitarbeitenden den oft, wie gesagt, sehr, sehr jungen Opfern die Reisepässe ab, damit sie nicht fliehen können. Sie sind ihm also ausgeliefert. Und das ist alles schon so absurd schlimm und es wird noch schlimmer. Denn danach kommt es teils unter der Androhung von Gewalt, teils unter Androhung von Waffengewalt auch, massenhaft zu sexuellem Missbrauch. Über viele, viele Jahre hinweg. Zeugenaussagen und Gerichtsurteilen zufolge hilft eine gewisse Ghislaine Maxwell, das ist eine der engsten Vertrauten von Epstein, sogar zeitweise seine Partnerin, bei der Anwerbung der Mädchen. Sie spricht sie an, baut Vertrauen auf und führt sie so Schritt für Schritt auf Epsteins Insel. Ghislaine Maxwell sitzt auch unter anderem deshalb mittlerweile im Gefängnis. Gesichert ist, dass sie mindestens über 10 Jahre lang gezielt junge Mädchen auf Epsteins Insel geholt hat. Und als wäre das alles noch nicht schlimm genug, macht Jeffrey Epstein daraus dann sogar noch ein Geschäft. Er empfängt Gäste, Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler, Teile der allerhöchsten Promi-Welt. Auch hier hilft Maxwell übrigens extrem mit, denn sie ist die Tochter des Mediengiganten Robert Maxwell. Das ist unter anderem der Gründer der britischen Tageszeitung Daily Mirror und auch Eigentümer von MTV Europe. Dadurch bekommt sie Kontakt zur globalen Elite weltweit. Sie stellt Jeffrey Epstein einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik, Adel und Wirtschaft vor. So tauchen in mittlerweile freigegebenen Gerichtsunterlagen, in Flugprotokollen und E-Mails immer wieder zahlreiche bekannte Namen auf. Zum Beispiel Bill Clinton, Prinz Andrew, also der Bruder von King Charles, dem aktuellen König Englands, oder auch Bill Gates oder Elon Musk. Das sind nur ein paar der Namen. Es sind unglaublich viele, vor allem ranghohe Männer. Und an der Stelle muss man eine Sache klarstellen. Die reine Erwähnung eines Namens in den sogenannten Epstein-Files und Dokumenten ist noch kein Beweis für eine Straftat oder eine Beteiligung. Aber wie anfangs gesagt, tauchen aktuell immer, immer mehr belastende Beweise auf. Auch mit jedem Tag, wo mehr Files der Epstein-Files veröffentlicht werden, kommt es dazu, dass mehr Anhörungen stattfinden. Das Ganze ist übrigens kein amerikanisches Thema mehr. Das ist weltweit, auch in Europa, gibt es zahlreiche Nennungen. Jetzt ganz brandaktuell gibt es beispielsweise gerade eine große Razzia beim ehemaligen Ministerpräsidenten von Norwegen. Also ihr merkt schon, das Thema ist riesig. Auch schwere Vorwürfe gegen Elon Musk stehen im Raum. Wie unter anderem auch hier wieder das Wall Street Journal berichtet, zeigen E-Mails und Dokumente des FBI, dass Musk sehr viel Kontakt zu Epstein hatte und dass er auch zu einem Besuch oder mehreren Besuchen sogar auf der Insel eingeladen wurde. Weitere Mailverläufe lesen sich so, dass Elon Musk wohl auch da gewesen sein soll, auf dieser Insel von Epstein. Er wiederum bestreitet das Ganze. Und genau hier liegt eine der größten Schwierigkeiten in diesem Fall. Ihr habt es jetzt in diesem Kapitel schon wahrscheinlich so auch so ein Gefühl dafür bekommen. Es gibt unglaublich viele Informationen, die aktuell noch vage sind. Ein Großteil liegt immer noch unter Verschluss, auch wenn schon über 3 Millionen Dokumente veröffentlicht wurden. Ein Teil davon aber leider geschwärzt, also man kann nicht alles darin lesen. Das macht man eigentlich nur zum Schutz von Opfern. Es besteht aber aktuell berechtigter Verdacht, dass das auch zum Schutz von Tätern gemacht wurde, was eigentlich nicht rechtens wäre. Und es ist auch schwierig, weil es aktuell, also jetzt gerade hier Anfang 2026, wie gesagt, ein laufender Prozess ist. Jede Woche tauchen neue Fakten und Informationen auf und es wird weitere Anhörungen geben. Doch bevor wir jetzt darauf gleich nochmal kurz eingehen, müssen wir erstmal klären, wie es überhaupt dazu kommt, dass das Ganze auffliegt. Kapitel 4: Die Verhaftung. Mitte der 2000er Jahre beginnt das Kartenhaus dann erstmals so richtig zu wackeln. In Palm Beach, Florida, meldet sich die Familie eines 14-jährigen Mädchens bei der Polizei. 911, what's your emergency? Viele der Details sind zwar unter Verschluss, also nicht öffentlich zugänglich, aber was aus ihnen klar wird, ist, dass Epstein seine dunklen Verbrechen nicht nur auf der karibischen Insel begangen hat, sondern auch in einer privaten Villa von ihm in Florida. Und schnell häufen sich in dieser Zeit weitere Aussagen an. Über 30 junge Mädchen, ein Großteil von ihnen noch minderjährig, schildern unabhängig voneinander ein ähnliches Muster. Daraufhin wird Jeffrey Epstein auch verhaftet. Doch wer jetzt hofft, dass daraus dann eine sehr harte Anklage wird, den muss ich leider enttäuschen. Es kommt nämlich zu einer der umstrittensten Verhandlungen der US-Justizgeschichte. Denn obwohl das FBI und die Bundesanwaltschaft etliche schwerwiegende Beweise gegen Epstein hat, erwirken seine Anwälte einen Vergleich. Das bedeutet, dass er und die Staatsanwaltschaft einen Deal aushandeln. Epstein bekennt sich lediglich schuldig, Minderjährige zur Prostitution angestiftet zu haben, was ja sowieso schon schlimm genug ist. Doch die viel schwereren Delikte, die Sexualverbrechen, die werden einfach fallen gelassen. Und der damalige Bundesstaatsanwalt stimmt dem Deal auch noch zu. Epstein erhält so nur eine Haftstrafe von etwa 18 Monaten. Den Großteil dieser Zeit darf er sogar tagsüber das Gefängnis verlassen, um in seinem Büro zu arbeiten. Und nicht nur er, auch mögliche Helferinnen und Helfer bleiben geschützt. Das FBI beendet sogar alle Ermittlungen, welche vermutlich noch mehr Opfer aufgedeckt hätten. Und das Schlimmste daran ist, die Familien der jungen Mädchen, die Anzeige erstattet hatten, die werden lange über diesen Deal gar nicht informiert. Das ist ein absoluter Schlag ins Gesicht. Und nach nur 13 Monaten, also nochmal 5 Monate weniger als die eigentliche Haftstrafe, kommt Epstein dann im Jahr 2009 sogar wegen guter Führung frei. In der Zeit danach kommt es dann immer wieder zu weiteren Vorwürfen. Immer wieder neue, brisante Geschichten. Doch es scheint so, als hätte Epstein sich von seiner Schuldfähigkeit freigekauft. Erst 2018, 9 Jahre später, kommt der Fall erneut ins Rollen, weil der Miami Herald, das ist eine sehr große Tageszeitung aus Florida, der veröffentlicht eine umfangreiche Recherche. In ihr wird offengelegt, wie viele Hinweise von der Justiz ignoriert und wie sehr Epsteins Reichtum und Einfluss ihn geschützt haben. Dieser Artikel wird wie ein Funken für ein Ölfass. Der öffentliche Druck explodiert. Und dieses Mal reicht Epsteins Schutz nicht aus. Im Juli 2019 wird er erneut verhaftet. Und dieses Mal ist die Anklage deutlich schwerwiegender. Sexhandel mit Minderjährigen über Jahre hinweg, organisiert über ein Netzwerk von zahlreichen unterstützenden Personen und Parteien. Und ein Gericht entscheidet zu diesem Zeitpunkt, dass Epstein bis zum Prozess in Untersuchungshaft bleiben muss, weil bei ihm eine erhöhte Fluchtgefahr besteht. Zum ersten Mal wirkt es also so, als käme er dieses Mal nicht davon. Doch dann passiert etwas, das den Fall bis heute überschattet. Denn bevor dieser überhaupt verhandelt werden kann, wird Jeffrey Epstein im August 2019, also nur einen Monat nach seiner Festnahme, leblos in seiner Gefängniszelle gefunden. Laut der Autopsie und auch offiziell bestätigt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme von unserer Folge hier, ist es Selbstmord, Suizid. Doch das alles hat einen extremen Beigeschmack. Denn wie kann ein mutmaßlich gut bewachter Häftling das tun? Überwachungskameras in diesem Bereich sollen auch exakt zu diesem Zeitpunkt nicht richtig funktioniert haben. Es gibt nur wenig belastbares Material. Auch gibt es kontroverse Aussagen von Wachleuten, die sich teilweise widersprechen. Und dann kommt natürlich der wichtigste Punkt, der ganz, ganz viel Skepsis auslöst. Durch seinen Tod wird das Verfahren erstmal auf Eis gelegt, denn ohne einen Angeklagten gibt es keinen Prozess. Doch das ist noch nicht das Ende dieses Falles, wie wir ja wissen. Unter anderem wird danach Ghislaine Maxwell, haben wir eben drüber geredet, sie sitzt ja im Gefängnis, für 20 Jahre, bereits im Jahr 2021 übrigens, verhaftet, in 6 Anklagepunkten verurteilt. Und dann kommen da diese Epstein-Files in den letzten Monaten ins Spiel, die immer wieder erwähnt werden. Denn das Netzwerk um Jeffrey Epstein soll noch viel größer gewesen sein als lange angenommen. Weitere Klagen wegen schwerer Anschuldigungen stehen im Raum und mitten in diesem Kreuzfeuer befindet sich ein Mann. Kapitel 5. Donald Trump. Also, wie gesagt, mit dem Tod von Jeffrey Epstein endet der Fall nicht, denn plötzlich steht nicht mehr nur ein einzelner Täter im Mittelpunkt, sondern die Frage, wer von diesem Netzwerk wusste, wer geschützt wurde und warum so vieles so lange im Verborgenen blieb. Ein Begriff rückt dabei in den letzten 2-3 Jahren immer mehr in den Fokus, die sogenannten Epstein Files. Und diese fordern den amerikanischen Justizapparat aktuell enorm, denn ihr Umfang ist gigantisch. Mehr als 3,5 Millionen Seiten wurden im Januar 2026 durch das US-Justizministerium veröffentlicht. Unglaublich viele Dokumente, die während der jahrelangen Ermittlungen gesammelt wurden, darunter Zeugenaussagen, E-Mails, Fluglisten, Finanzunterlagen, interne Akten von Polizei, FBI, Justiz und. Letztes Jahr wurde dann vom US-Kongress beschlossen, nach massivem öffentlichen Druck, dass schrittweise diese Akten an die Öffentlichkeit freigegeben werden sollen. Denn es sollen noch weit mehr als diese 3,5 Millionen geben. Ziel ist natürlich die Aufklärung darüber, wie ein Mann wie Epstein über Jahrzehnte hinweg unbehelligt bleiben konnte und wer alles involviert ist. Und dabei spielt der aktuell amtierende US-Präsident auch eine zentrale Rolle. Im Wahlkampf 2024 erklärt Donald Trump mehrfach öffentlich, dass er die Epstein-Files sofort herausgeben lassen wird, sobald er gewählt wurde. Er stellt sich damals als jemand dar, der nichts zu verbergen hat und der bereit sei, Zitat, das ganze System offen zu legen. Er spricht immer von Drain the Swamp, also den Sumpf austrocknen, also um alle Kreaturen, die da irgendwie in der Dunkelheit der Kriminalität Machenschaften vollzogen haben. Doch jetzt nach seinem Wahlsieg, also jetzt nach gut einem Jahr, dass er an der Macht ist, ändert sich sein Ton plötzlich spürbar. Zwar unterschreibt Trump das Gesetz zur Offenlegung der Akten, doch die Umsetzung verläuft plötzlich extrem langsam. Auch stellt er sich im Juli 2025 vor die TV-Kameras und sagt plötzlich über den Fall das hier. Donald Trump sagt, ich verstehe nicht, warum noch irgendjemand am Jeffrey Epstein-Fall interessiert sein soll. Ein Satz, der so eine unglaubliche Wut in vielen Menschen auslöst. Viele der gesicherten und auch der mutmaßlichen Opfer und deren Angehöriger melden sich daraufhin, dass sie natürlich extrem an einer Aufklärung und der Veröffentlichung interessiert sind. Und als dann die New York Times letztes Jahr noch herausfindet, dass Donald Trump selbst in mehr als 5.300 Dokumenten erwähnt wird, mittlerweile gibt es sogar Hinweise darauf, dass sein Name mehr als 1 Million Mal fällt. An diesem Zeitpunkt kippt die Stimmung erneut stark. Nochmal kurz an dieser Stelle wichtig: Eine Erwähnung in den Files bedeutet noch nicht, dass jemand gesichert schuldig ist. Allerdings hinterlassen all diese Hinweise und diese Infos, die aktuell an die Öffentlichkeit gelangen, doch einen sehr, sehr starken Beigeschmack. Zum Beispiel auch, dass Donald Trumps Name tausendfach in den Dokumenten geschwärzt wurde. Wie gesagt, das ist eigentlich etwas, das man zum Opferschutz tut. Dazu existieren zahlreiche Fotos aus den frühen 2000ern, die Trump gemeinsam mit Epstein zeigen. Also genau die Zeit, in der Epstein unter anderem auf seiner Insel die grauenhaften Verbrechen begeht. Es gibt auch Erwähnungen in Kontaktlisten, in Gästebüchern. Es gibt Beweise, dass Epstein Trump regelmäßig in seiner Residenz Mar-a-Lago besucht hat. Es sieht also alles danach aus, dass Donald Trump sehr viel stärker involviert ist, als er zugeben möchte. Auch hier stehen teils extrem schwere Verbrechen gegen ihn im Raum. Und genau das soll aktuell aufgeklärt werden. Nochmal, wir nehmen diese Folge hier gerade Mitte Februar 2026 auf. Der Fall wird extrem intensiv auf unterschiedlichsten Ebenen untersucht. Der US-Kongress, das US-Justizministerium und auch das FBI arbeiten sowohl zusammen als auch getrennt voneinander daran, ihn aufzuklären, was aufgrund der unglaublich großen Menge an Informationen wohl noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Es sind auch teils sehr entscheidende weitere Befragungen geplant, zum Beispiel von Hillary und Bill Clinton, die sogar unter Eid aussagen werden. Das ist eine spezielle Form der juristischen Befragung, bei der eine Lüge, ein sogenannter Meineid, eine sehr, sehr lange Gefängnisstrafe bedeuten kann. Vor allem in einem solch schweren Fall wie bei Epstein. Trump hat übrigens bisher eine Aussage unter Eid abgelehnt. Auch Ghislaine Maxwell hat eine Einladung zu einer Anhörung bekommen, hat die Aussage aber ebenfalls verweigert. Sie beruft sich aktuell auf ihr Recht zu schweigen. Ihr Anwaltsteam sagt, sie würde nur dann offen und ehrlich eine Aussage tätigen, wenn sie im Gegenzug dazu eine Präsidialbegnadigung von Donald Trump selbst erhalten würde. Also das ist quasi eine Zusicherung, dass sie keine schwereren Haftstrafen dafür bekommen kann. Auch alles, wenn man sich das so überlegt, unglaublich absurd. Sobald es ein offizielles Urteil in diesem Fall gibt, melden wir uns mit einem großen Update, wie wir es auch im Fall von P. Diddy im WhatsApp-Kanal und auf Instagram gemacht haben. Im Falle von Jeffrey Epstein ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal eine gesamte große zweite Folge machen, sobald dieses Urteil durch ist. Das kann allerdings, wie ihr selber sicher schon gemerkt habt, noch ein bisschen dauern. Denn das alles ist gigantisch groß und es sind viel, viel, viel mehr Menschen involviert als lange angenommen. Und damit kommen wir erstmal jetzt hier zur Zusammenfassung. Jeffrey Epstein wächst ab den 1950er Jahren in New York in einfachen Verhältnissen auf. Er scheint ein spezielles Kind zu sein. Er isoliert sich viel, zeigt aber auch schon früh eine außergewöhnliche mathematische Begabung und den Wunsch, reich und machtvoll zu werden. Nach abgebrochenen Studiengängen sucht er daher gezielt Zugang zu elitären Kreisen. In den 1970er Jahren gelingt ihm dieser Kontakt dann auch über eine Lehrtätigkeit an einer exklusiven Privatschule. Er lernt so einen gewissen Alan Greenberg kennen, den damaligen Chef einer großen Investmentbank, zu der Epstein dann auch wechselt und dort extrem schnell steil aufsteigt. Er knüpft daraufhin sehr intensive Verbindungen zu Superreichen. Er verwaltet Teile ihrer Vermögen, so auch das von dem gigantischen Modekonzerngründer Leslie Wexner. Epstein bekommt so erhebliche Vollmachten. Er bekommt Zugriff auf Milliarden von US-Dollar und höchstwahrscheinlich steigen durch intransparente Geldgeschäfte so auch sein Reichtum und seine Macht. Ende der 90er Jahre kauft er dann die abgelegene Karibikinsel Little St. James und dort beginnt dann ein über viele Jahre dauernder, organisierter Kreislauf des Schreckens. Es kommt mittlerweile gesichert zu Menschenhandel und schweren Sexualstrafen, häufig gegen minderjährige Mädchen. Epstein wird dafür 2008 auch angeklagt, doch trotz zahlreicher belastender Aussagen und Beweise kommt es zu einem außergewöhnlich milden Deal mit der Justiz. Epstein entgeht so einer für die Schwere der Vergehen angemessenen Strafverfolgung. Doch 2019 geschieht es erneut. Er wird verhaftet, die Anschuldigungen ähnlich. Dadurch wird klar, in den 11 Jahren dazwischen gab es kein Bereuen oder Umdenken. Und dieses Mal sollen auch noch viel mehr hochrangige Personen weltweit in das Ganze verwickelt sein. Doch bevor der Prozess startet, begeht Epstein unter sehr fragwürdigen Bedingungen in Untersuchungshaft Selbstmord. Das ist zumindest die aktuell gesicherte juristische Information. Nach seinem Tod rücken dann Netzwerke, Mitwisser, Mitschuldige und das staatliche Versagen in den Fokus. Immer wieder hört man von den Epstein-Files. Die werden so politisch relevant, dass sie sogar im US-Wahlkampf 2024 zu einem zentralen Thema werden. Donald Trump stimmt dann mehr oder weniger widerwillig einer Veröffentlichung zu. Mehr als 3 Millionen Dokumente mit Informationen sind mittlerweile Stand Februar 2026 veröffentlicht. Zeugenaussagen, E-Mails, Fluglisten, Finanzunterlagen, interne Polizeiakten. Und das alles wird jetzt untersucht. Eine der Figuren im Mittelpunkt ist, wie erwähnt, Präsident Donald Trump. Die New York Times berichtet ganz aktuell, dass in den Epstein-Files insgesamt über 38.000 Verweise auf Donald Trump zu finden sind. Die Frage, ob er oder auch andere hochrangige Personen wie Elon Musk, Bill Clinton und so weiter sich tatsächlich der Straftaten schuldig gemacht haben, die aktuell mit vielen, vielen Hinweisen im Raum stehen, erfahren wir erst, wenn die Ermittlungen und Anhörungen abgeschlossen sind. Sobald es ein rechtsfähiges Urteil gibt, erfahrt ihr es hier. Ey, da muss man wirklich einfach erstmal durchatmen nach so einer Folge. Das ist eine so unfassbar düstere Geschichte. Und es ist wieder die Frage, die man sich hier wirklich einfach nur stellen kann. Wie kann ein Mensch oder mehrere Menschen anderen so viel Leid zufügen? Ihr müsst euch das mal überlegen. Das Leben der Opfer ist für immer verändert, für immer anders, für immer zerstört. Und ja, auch wenn es noch kein Urteil gibt, was Komplizen und Co. angeht. Die Stimmung ist international betrachtet, was den Fall angeht, eindeutig. Das stinkt bis zum Himmel, liest man immer wieder über den Fall. Und ja, ein Gefühl zu bekommen, dass da alles sauber aufgeklärt wurde oder wird, ist aktuell nicht leicht. Aber man darf die Hoffnung auf ein faires Verfahren nicht aufgeben. Mal schauen, was die nächsten Aussagen bringen, die nächsten Verhandlungstage. Der öffentliche Druck war noch nie so groß. Viele Medien sprechen vom größten Skandal der jüngeren Menschheit. Und dadurch, dass der Druck so groß ist, kann man so ein bisschen die Hoffnung haben, dass die Justiz das sauber aufklären muss. Weil da gibt es noch so viele Dinge, die mit in Erwägung gezogen werden müssen. Zum Beispiel eine Sache, über die wir total gestolpert sind. 2021 wurde aus dem Nachlass von Epstein, also quasi aus seinem Vermögen, das er hinterlassen hat, ein Fonds für Opfer gegründet. 135 von ihnen bekamen daraufhin eine Entschädigung, also Geld dafür, was ihnen angetan wurde. Die haben damit aber auch unterschrieben, dass sie auf alle weiteren Klagen verzichten. Das ist der Inbegriff von Schweigegeld. Also, ach, das ist alles wirklich crazy. Wenn es, wie gesagt, ein Urteil gibt, dann bekommt ihr ein größeres Update zu dem Fall. Und damit wechseln wir jetzt mal das Thema. Ich weiß, es war ein sehr, sehr schweres, aber mein Gefühl ist, dass es auch extrem wichtig ist, da einmal offen drüber zu reden, einmal offen, klar aufzuzeigen, was ist der aktuelle Stand und wie es halt weitergehen könnte. Also jetzt, wie gesagt, Themawechsel und zwar zurück zur letzten Woche, als es um den Mond ging. Frage Nummer 1 dazu kam von Dani. Johnny, was würde eigentlich passieren, wenn der Mond plötzlich doppelt so groß wäre? Und ich sag's dir, einiges. Also, er würde die Erde dann ja viel stärker anziehen. Das bedeutet, dass unsere Gezeiten, also Hochwasser und Niedrigwasser, viel heftiger wären. Viel mehr Wasser würde plötzlich verschwinden und dann auch wiederkommen. So könnten teils gigantische Flutwellen entstehen. Außerdem würde der Mond die Erde durch seine größere Masse deutlich langsamer drehen lassen. Unsere Tage wären dann ein gutes Stück länger, man müsste quasi länger arbeiten. Und unsere Nächte wären auch ein gutes Stück heller, weil der Mond dann ja mehr Sonnenlicht reflektieren würde. Die zweite Frage ist von Ida. Sie will wissen, wie eigentlich Mondbeben entstehen und wie sie sich von Erdbeben unterscheiden. Und die Frage liebe ich. Sehr, sehr, sehr spannend. Danke, Ida. Mondbeben entstehen in der Tat ganz anders als Erdbeben. Denn ganz einfach ausgedrückt gibt es auf ihm keine beweglichen Platten, was wir hier tektonische Platten kennen. Also die gegeneinander drücken und dann Vulkanausbrüche und Erdbeben verursachen. Oder beispielsweise das Wachsen des Mount Everest, wer die vorletzte Folge von Wissen mit Zoe gehört hat. Stattdessen ist es auf dem Mond vor allem die Anziehungskraft der Erde, die immer wieder Spannungen auslöst. Der Mond wird ja quasi um die Erde herumgezogen. Und dieses Ziehen sorgt dafür, dass es irgendwann zu kleineren Rissen in der Oberfläche kommen kann. Dann wackelt dort oben der ganze Boden. Und das nennt man dann ein Mondbeben. Das wissen wir übrigens alles so genau, weil die Astronautinnen und Astronauten der Mondmission da oben hochsensible Seismometer, also Geräte, die Erdbeben messen können, angebracht haben. Kommen wir damit zur letzten Frage für heute. Die kommt von Toni. Johnny, kann es sein, dass es auf dem Mond sowas wie Bakterien gibt? Und auch das ist eine super Frage, doch Toni, ich muss dich leider enttäuschen. Oder vielleicht muss ich dir auch die positive News geben, falls du mal da hochfliegst und Angst hast, dir irgendwie eine Erkältung zu holen. Viren oder Bakterien gibt es auf dem Mond keine. Auch sonstiges Leben wurde bislang nicht entdeckt. Und das liegt vor allem daran, dass es dort oben ja so gut wie keine Luft, also so gut wie keine Atmosphäre und auch so gut wie kein Wasser gibt. Außerdem wechseln die Temperaturen extrem. Wenn die Sonne auf ihn scheint, erreicht die Oberfläche Temperaturen von bis zu 130 Grad. Dreht er sich dann aber und die dunkle Seite wird gemessen, dann kann die Temperatur auf minus 170 Grad fallen. Und dieser ständige Wechsel sind alles andere als gute Bedingungen für Leben. Und damit, meine Freundinnen und Freunde, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich weiß, die war wirklich nicht einfach. Das muss man alles erstmal verarbeiten. Und ihr könnt natürlich, wie gesagt, alles an Fragen stellen, was ihr irgendwie auf dem Herzen habt. Wir versuchen dann auch nächste Woche wieder 5 zu beantworten, weil ich glaube, da könnte einiges kommen. So, und an der Stelle bedeutet das auch, dass ihr wieder dran seid. Ihr wisst ja, ihr könnt eure Wunschthemen immer in die Kommentare schreiben. Wir suchen uns dann im Team die meistgenannten davon heraus und unter ihnen dürft ihr dann wählen. Für die nächsten Folge hätten wir folgende 6 Stück im Angebot. Als allererstes das Bernsteinzimmer. Hatten wir ja schon mal hier zur Abstimmung. Es ist ein seit dem Zweiten Weltkrieg verschwundenes Weltwunder. Es gilt als das inoffizielle 8. Weltwunder. Ein Raum aus purem Glanz und bis heute jagen ihn Schatzsucher aus aller Welt. Dann haben wir die Geschichte von Bitcoin. Ein anonymer Entwickler erfindet ein dezentrales digitales Geld als Reaktion auf die Finanzkrise 2008, zu der wir gleich noch kommen. Und wie aus diesem Nerd-Projekt dann ein globales Finanzphänomen wird, könnten wir in der Folge klären. Dann für mich besonders spannend, wer war Leonardo da Vinci? Viele kennen ihn als Künstler der Mona Lisa, doch was dieser Mann auch alles erfindet in dieser sehr, sehr frühen Zeit, das ist schon ziemlich krass. Er gilt daher als Visionär und Erfinder. Da Vinci. Schauen wir mal. Dann haben wir, wie angesprochen, als 4. den Börsencrash 2008. Also die Weltwirtschaft ist Ende der 2000er am Rand des Zusammenbruchs, ausgelöst durch das Platzen der US-Immobilienblase. Wie Gier, Risiko und fehlende Kontrolle zur globalen Finanzkrise führen, könnten wir in einer Folge klären. Dann haben wir als Thema Nummer 5, auch sehr spannend für mich, Louis Braille und die Entstehung der Blindenschrift. Mit nur 15 Jahren entwickelt er nämlich ein völlig neues Schriftsystem für Blinde. Das kennt ihr ganz sicher, habt ihr schon gesehen. Diese kleinen Punkte, die so angeordnet sind, dass man mit der Hand drüber fahren kann. Und Blinde können so lesen. Was als Hilfsmittel beginnt, verändert Millionen Leben bis heute. Und als letzten Vorschlag das Land Australien. Ich glaube, das muss ich nicht groß erklären. Ein Kontinent voller Gegensätze, Wüsten, Hightech-Städte und uralte Kulturen. Wir sind sehr gespannt, was ihr wählt, freuen uns jetzt schon wieder, für euch auf Recherche zu gehen. Sagen damit Tschüss und auf Wiederhören. Wir hören uns wie immer nächsten Sonntag um 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe an euch alle, auch für eure immer so schönen lieben Worte in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank dafür und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ah, und jetzt hätte ich es fast vergessen. Hier bin ich nochmal mit einer wirklich krassen Ankündigung, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Denn diese Woche, beziehungsweise letzte Woche schon, ist unser WhatsApp-Kanal quasi komplett neu gestartet. Wir haben ganz, ganz neue Wissenskategorien für euch. Verrückte Fakten über das Weltall. Wir stellen regelmäßig Länder kurz vor. Wir besprechen mit euch die News der Woche. Also ihr dürft da reinschreiben, was habt ihr gesehen, was hättet ihr gerne in kurz erklärt. Und wir stellen es ein paar Stunden später in den WhatsApp-Kanal. Wir beantworten euch einfach eure Fragen. Wenn ihr noch nicht drin seid, dann kommt super gern rein. Den Link findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Und übrigens, bei 250.000 Leuten im Kanal gibt es wieder ein sehr nices Gewinnspiel. Also, wir sehen uns, hören uns und lesen uns. Viel Liebe an euch.